10 bis 12% der Bevölkerung schlafen schlecht, Männer wie Frauen. Und in der Lebensmitte klafft das auseinander, da geht das bei Frauen hoch. Und das reicht schon, dass du die halbe Stunde Produktivitätsverlust hast. Also man muss sich als Mann mal vorstellen, dass man nachts dreimal wach ist, dass man um 4 aufwacht und die Nacht eigentlich zu Ende ist. Und das nicht eine Nacht, sondern das jede Nacht. Und diese Frauen stehen trotzdem, in Anführungsstrichen, ihren Mann im Unternehmen am anderen Tag.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Womöglich überrascht dieses Thema in einem Mittelstandspodcast ein wenig, aber auf der anderen Seite ist es maximal berechtigt, denn nach konservativen Schätzungen wohlgemerkt 10 Milliarden Euro schwer. So hoch ist pro Jahr der Schaden, der in Unternehmen hierzulande entsteht, weil man nicht optimal mit dem riesengroßen Thema Wechseljahre umgeht. Und hier lässt sich, das werden wir gleich hören, mit einigen Maßnahmen viel erreichen. Bei einer Gruppe der Belegschaft, die eben Frauen in einem gewissen Alter dann eben nicht so performant sein könnten, wie sie sind und eigentlich auch sein könnten, wenn man ein bisschen Flexibilität und ein paar Maßnahmen und vor allem Aufklärung walten lässt. Wer sich damit sehr, sehr gut auskennt, ist selbst ehemalige hochrangige Managerin Susanne Liedtke, und sie hat Nobody Told Me gegründet, eine Organisation, ein Unternehmen, das eben hier berät und aufklärt. Und zwar auch Unternehmen genauso wie Privatpersonen. Susanne, ich grüße dich. Hallo.
Hallo Thorsten, ich grüße dich auch. Danke für die Einladung.
Erstmal vielleicht ein paar Worte zu dir, bevor wir in Medias Res gehen. Vielleicht wichtig zu wissen für unsere typischen Hörerinnen und Hörer, du kommst selbst aus einer Unternehmerfamilie, oder?
Das ist richtig. Mein Vater hat einen Landhandel und hat das ist ja ein regionales Business. Also wer das nicht kennt, das ist halt alles, was mit dem Agrarbusiness zu tun hat. Futter fürs Vieh, Düngemittel, solche Sachen. Und das hat er betrieben. Und jetzt mein Bruder in der 5. Generation.
Okay, aber du hast dann deinen Weg eingeschlagen. Vielleicht skizzierst du ihn dir mal kurz vorweggeschoben. Du bist relativ früh Mutter geworden, ich glaube mit 23, wenn ich es richtig recherchiert habe.
Richtig,
Und das
ja.
ist ja schon ein Punkt bei Karrieren, oder?
Ja, das war mein Karriereknick, kam insofern recht früh. Das ist ja immer ein Bruch bei Frauen, die eigentlich gut ausgebildet sind, und irgendwann kommt dann die Entscheidung, also fürs Baby, und damit dann auch die Frage, wie geht das beruflich weiter? Man hat erstmal einen Bruch, und das war bei mir während des Studiums, was eigentlich gut war, weil das Studium ja flexibel gestaltbar war und ich dann nach dem Studium meinen ersten Job, ich habe eine Promotion angefangen, muss ich dazu sagen, die ich aber abgebrochen habe, weil es mich dann, also Promotion war einerseits gut und gleichzeitig habe ich gemerkt, nee, ich will raus ins Unternehmen. Und das war für mich aber machbar mit den Kindern, ne? Promotion. Und draußen ins Unternehmen hieß, nee, Vollzeit arbeiten. Also weil der erste Job, also kannst du nicht sagen, ja, ich fange hier Teilzeit an. Und dann bin ich zu Chupa Chups gekommen. Ein katalanisches Unternehmen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, habe im Marketing von der Pike auf alles gelernt. Und dann hat es uns beruflich, mein Mann damals in die USA verschlagen. Und dann fängt der nächste Bruch an, ne? Weil wer kümmert sich dann mehrheitlich um die Kinder? Das habe ich gemacht, weil er ja auch für seinen Beruf dann dorthin befördert wurde. Und habe mir dort aber eine Arbeitsgenehmigung besorgt und habe dann in San Francisco in einem kleinen Startup gearbeitet. Wir haben Data Analytics gemacht und wir reden jetzt vom Jahr 2003, 2004. Also BI für Unternehmen, die sich selber so eine ganze Analytics-Abteilung nicht leisten konnten. Und wir haben deren Daten genommen, analysiert und dann Empfehlungen ausgesprochen. Was lernen wir aus den Daten? War immer fokussiert aufs Marketing. Also welche Marketingmaßnahmen lohnen sich, welche nicht. Mein Kunde war die LA Times. Und da haben wir eben geguckt, wann soll einen Abonnenten, der jetzt das Abo gestrichen hat, wann kann man den wieder kontaktieren? Was lohnt sich eigentlich? Das war ganz spannend. Also eine der Aufgaben.
Auch eins meiner Lieblingsthemen, aber da müssen wir jetzt an der Stelle abbrechen. So, dann bist du mit Mitte, Ende 30 auf jeden Fall voll durchgestartet, warst dann bei Google unter anderem, sehr, sehr hochrangig auch. Aber es kam dann zur
Ja.
Gründung, oder?
Ja, zu Google bin ich in der Tat mit 45 erst gekommen, was ja relativ spät ist. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war in einem Team. Es gab für mich den Moment, wo ich sagte, okay, jetzt bin ich angekommen. Also hier bleibe ich, hier werde ich nie wieder weggehen. Und dann kam aber in mir nochmal der Impuls, ey, du wolltest immer auch gründen, du siehst dich eigentlich als Unternehmerin und wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du es nicht mehr machen. Und meine Kinder waren ja zu dem Zeitpunkt, das war großes Glück, also das zweite Kind kam mit 25, die waren mehr oder weniger von der Payroll runter und verdienen mittlerweile natürlich auch ihr eigenes Geld. Und wo ich sage, es gibt keine Ausreden mehr, wenn du bringen willst, dann musst du es jetzt tun. Und sonst wird es irgendwann zur Lebenslüge. Dann machst du es nicht mehr. Und dann sagst du mit 60, ich glaube, ich hätte alles gehabt, um eine gute Unternehmerin zu sein. Aber wirklich wissen tust du es nur, wenn du selber springst. Und das habe ich mit 49 gemacht, bin dann rausgegangen und habe mir einen Markt gesucht, der noch gar nicht da war zu dem Zeitpunkt. Oder einen Blue Ocean, den Markt für Frauengesundheit mit Fokus auf Wechseljahre. Das fand ich alles sehr lieblos. Ich war ja selber dann in dem Alter, bin auch noch in dem Alter, lieblos, was es an Marken gab, was es an Services gab, beziehungsweise eben auch nicht gab, und habe gesagt, ey, ich möchte ein Angebot für moderne Frauen, damit sie besser durch die Wechseljahre kommen. Und ich wusste zu Anfang noch gar nicht, was ich genau mache. Ich wusste nur, das ist der Markt, mit dem ich mich beschäftigen möchte und den ich mir erschließen möchte auch.
Jetzt ist deine Geschichte als Gründerin schon mal an sich spannend und die Geschichte des Unternehmens Nobody Told Me. Aber vielleicht noch mal vorab, warum sollten uns Führungskräfte im mittelständischen Unternehmen weiter zuhören? Also warum ist das Thema für wahrscheinlich nahe 100% der Unternehmen in diesem Land, vielleicht ein paar Handwerksbetriebe ausgenommen, einfach wahnsinnig wichtig?
Die Wechseljahre sind ein Wirtschaftsfaktor und das ist eigentlich ein No-Brainer, dass es sich lohnt, ein bisschen Zeit zu investieren, sich mit den Wechseljahren zu beschäftigen als Unternehmer, Unternehmerin, weil wir heute eine Erwerbstätigenquote von Frauen über 50 haben, die ist über 80%. Also wir haben sehr insgesamt von Frauen, ne, eine hohe Erwerbstätigenquote und die Frauen arbeiten heute genauso lang wie die Männer. Im Jahr 2000 war das anders. Da sind die Frauen mit 45 langsam aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und haben eben auch insgesamt nicht so lange gearbeitet wie die Männer. Heute haben wir voll erwerbstätige Frauen oder in Teilzeit. Und die sind aber auch in den Wechseljahren. Und niemand weiß etwas darüber. Und dadurch können wir diese Frauen nicht gut unterstützen, damit sie da gut durchkommen, um im guten Sinne auch produktiv zu bleiben. Denn zumindest für ein Drittel der Frauen können die Wechseljahre bedeuten, dass sie medizinische Hilfe brauchen. Die Wechseljahre sind keine Krankheit, aber sie können eben das Fass zum Überlaufen bringen. In der Lebensmitte kommt ja einiges zusammen. Wir haben vielleicht älter werdende Eltern, die Pflege brauchen. Die Care-Arbeit wird immer noch überproportional von den Frauen gemacht. Frauen bekommen heute später Kinder. Auch die Care-Arbeit wird überproportional von den Frauen gemacht. Das machen zwar schon viele Männer, aber eben doch immer noch mehr die Frauen. Und diese Frauen sind heute berufstätig. Und dann kommen obendrauf die Wechseljahre. Und mit dem Rückgang und den Schwankungen der Hormone können gesundheitliche Probleme auftreten. Und wer sich als Unternehmer, Unternehmerin nicht mit den Wechseljahren beschäftigt, der hat eine Produktivitätslücke, die er ganz einfach schließen könnte, indem man eben Informationen zur Verfügung stellt, überhaupt anerkennt, hey, genauso wie Schwangerschaft, junge Eltern, mentale Gesundheit im Unternehmen eine Relevanz hat. So haben eben auch Frauengesundheitsthemen wie Wechseljahre und Periode, Zyklus, hat eine gewisse Relevanz. Und ich kann Frauen, wenn ich sie gut unterstütze, halte ich sie länger im Unternehmen. Ich habe weniger Krankentage, wo sie ausfallen. Und ich habe auch ein besseres Betriebsklima, weil es den Frauen einfach gut geht. Und das sind ja sehr erfahrene Arbeitskräfte, ja, die ich auch schwer nur ersetzen kann. Das ist teuer, wenn die auf einmal sagen, ich wechsle. Und das gibt es, dass Frauen aus dem Unternehmen rausgehen, sich was suchen, was weniger sie in dem Moment belastet vielleicht oder dass sie Stunden kürzen. Und das muss überhaupt nicht sein, wenn man die Frauen ein bisschen unterstützt an der Stelle.
Kurzwerbung, in einer Minute geht's weiter. Der Arbeitsalltag beginnt, Sie öffnen den Laptop und sofort prasseln Zahlen, Reports und zig Rückfragen auf Sie ein. Alles ist wichtig, alles dringend, nichts darf aufgeschoben werden. Aber es geht auch anders mit Sage Intacct. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung unterstützt Unternehmen seit Jahren dabei, Finanzen klarer, effizienter und vorausschauender zu steuern. Mit Echtzeittransparenz, automationsstarken Workflows und ganz neu eben auch mit Sage Copilot, dem KI-Assistenten von Sage. Der Copilot fasst die wichtigsten Kennzahlen Ihres Tages zusammen, unterstützt bei Routineaufgaben, generiert Analysen und erstellt auf Wunsch sogar professionelle Kommunikationsentwürfe. Wenn Sie Sage Intacct und den Copilot von Sage mal ausprobieren möchten, bekommen Sie als Hörerin oder Hörer von Markt und Mittelstand 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate. Sie müssen nur kurz auf die Website gehen, sage.com/mum, also sage.com/mum. Den Link und vieles weitere finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und Gesundheitsmanagement in Unternehmen, auch mittelgroßen, kleineren Unternehmen, ist ja durchaus im Kommen als sogenannte Retention-Maßnahme, Neudeutsch für Mitarbeiterbindung, klar. Man muss sich ja auch auszeichnen als Arbeitgeber und das geht natürlich bei solchen Mechaniken mehr. Noch ein Grund mehr. Über die volkswirtschaftliche Komponente brauchen wir, glaube ich, auch nicht sprechen. Ne? Weltweit gibt es nichts, was mehr schadet als die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Und auch hier haben wir in Deutschland, glaube ich, keinen Puffer mehr, dass Frauen nicht performant bis zur Rente am Ende des Tages agieren, ne?
Genau, wir haben Fachkräftemangel und es gibt zwei Zahlen, die finde ich, oder drei, die finde ich ganz eindrücklich. Die Hochschule für Wirtschaft und Recht hat mit Professor Rumler und Professor Strohsal mal eine Schätzung vorgenommen. Die haben gesagt, hey, durch das Nichtwissen um die Wechseljahre auf der Seite der Frauen, der Arbeitnehmerinnen, auf der Seite der Ärztinnen und Ärzte und auf der Seite der Arbeitgeber geht der Volkswirtschaft jährlich 9,4 Milliarden Euro verloren. Und das haben die kalkuliert, indem sie gesagt haben, wir rechnen mit einer halben Stunde Produktivitätsverlust pro Woche und Arbeitnehmerin in dieser Alterskohorte, also irgendwas zwischen 45 und 55. Es sind 7,2 Millionen oder 0,3 Millionen Frauen sind Arbeitnehmerin und in den Wechseljahren. Und das haben sie mit einem Durchschnittseinkommen einfach mal kalkuliert. Und damit ist noch nicht einberechnet Arbeitsausfälle, mehr Arztbesuche, wo die Frauen dann auch fehlen. Und also sind 40 Millionen Arbeitstage, die der Volkswirtschaft verloren gehen. Und das sind dann eben die 9,4 Milliarden dann hochkalkuliert. Und McKinsey hat zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum kalkuliert, dass insgesamt bis zum Jahr 2040 der globalen Weltwirtschaft 120 Milliarden Dollar jährlich verloren gehen, weil wir die Gesundheitslücke im Bereich der Wechseljahre für Frauen nicht geschlossen haben. Ja, das sind also 1 Billion insgesamt, wenn wir die Frauengesundheitslücke schließen würden und davon 120 Milliarden, die auf die Unkenntnisse im Bereich Wechseljahre fallen. Das heißt, jeder Wirtschaftsboss, jede Bossin müsste eigentlich denken, ey, das ist ja, das betrifft mich ja auch, ja. Das ist ja nicht irgendwo da oben in der Welt, wo irgendwas passiert, sonst kannst du ja runterbrechen auf jedes Unternehmen und sagen, hey, das ist ein No-Brainer, dass ich da ein bisschen Zeit und vielleicht ein bisschen Geld investiere.
Jetzt sind wir ja auch in einer Gesellschaft, die gerade diskutiert über den hohen Krankenstand in Deutschland. Der statistisch muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es die elektronische Krankenschreibung, die zieht den ein bisschen hoch im Vergleich zu früher. Ja. Aber trotzdem glaube ich, die Zahlen von den Krankenkassen sind alarmierend. Da redet man in Deutschland über tolle Sachen wie die telefonische Krankschreibung, ob die jetzt die Lösung ist. Vielleicht reden wir erstmal auch über gutes und wissendes Gesundheitsmanagement in den Unternehmen. Ist ja vielleicht auch ein Faktor. Du hast eben schon gesagt, das ist ja auch viel kombiniert. Also man ist irgendwie so ein bisschen krank und dann kommen die Wechseljahre noch oben drauf und so weiter. Also was kann man denn genau tun als Arbeitgeber, damit man da weniger Fehlzeiten hat und weniger Kosten hat?
Wir haben ja drei Ebenen der Verantwortung. Also wir haben eben das Unternehmen, wir haben die Mitarbeiter natürlich auch und die Führungskräfte. Und was Unternehmen auf alle Fälle tun können, ist erstmal anerkennen, hey, das ist ein Thema, wir erkennen das an, das hat nichts mit Schwäche zu tun, das hat auch erstmal nichts mit Krankheit zu tun, sondern wir informieren. Sei das, wir holen Expertinnen dazu, wir holen vielleicht mal vor Ort die Gynäkologin oder den Gynäkologen, der einen Vortrag hält für Interessierte. So einfach ist das. Ich muss nur anerkennen, Wechseljahre sind ein Thema. Das ist ja ein Wirtschaftsthema, ja. Ich habe weniger Krankenstand, wenn ich mich damit beschäftige. Also hole ich doch einfach mal jemanden her, der oder die darüber berichtet. Und ich als Managerin, Manager, Geschäftsführerin sage, hey, das ist ein relevantes Thema und ich spreche darüber. Und sage, hey, wir wollen einfach, dass ihr gut arbeiten könnt und ich höre mir das jetzt auch mal an. Das, so einfach ist das. Das ist der Anfang. Und
übrigens,
dann,
ganz kurz, bevor du weitermachst, vielleicht auch für die Männer, oder? Also, ich meine, ich bin jetzt ja auch Ehepartner, Lebensgefährten und so weiter von Frauen, die in das Alter kommen, schon drin sind, dass die so ein bisschen Bescheid wissen, vielleicht zu Hause bei der Care-Arbeit, Familienarbeit auch ein bisschen mehr helfen in solchen Phasen. Ein paar Dinge, sage ich, für mich jetzt will ich auch wissen.
Genau, das ist auch wichtig. Wer mit einer Frau zusammenlebt, wer mit einer Frau zusammenarbeitet, wer eine Frau als Führungskraft hat oder wer Frauen führt, der oder die sollte sich mit den Wechseljahren auskennen, so wie wir auch die Basics insgesamt lernen über die verschiedenen Geschlechter in der Schule. Nur in Deutschland lernen wir nichts über die Wechseljahre. Es fängt in der Schule an, zieht sich durchs Medizinstudium und geht dann eben weiter. Da passiert ja gerade ganz viel, weshalb der Spiegel das auch zum Leitthema gemacht hat, und eben darüber berichtet hat und wir jetzt hier uns auch unterhalten darüber, ne?
Wie gut
So
kennen sich
und
eigentlich Hausärzte damit aus?
ja,
Also,
gar nicht.
weil.
Gar nicht. Ich habe einen Hausarzt hier in Hamburg, mit dem ich mich ab und zu austausche, und der sagt, Frau Liedtke, bei Frauen um die 50. Ich suche eigentlich immer das Leitsymptom, aber die haben so viele verschiedene Sachen. Das erste ist, die sind körperlich und mental erschöpft, weil die schlecht schlafen. 10 bis 12% der Bevölkerung schlafen schlecht, Männer wie Frauen. Und in der Lebensmitte klafft das auseinander, da geht das bei Frauen hoch. Und das reicht schon, dass du die halbe Stunde Produktivitätsverlust hast. Also man muss sich als Mann mal vorstellen, dass man nachts dreimal wach ist, dass man um 4 aufwacht und die Nacht eigentlich zu Ende ist. Und das nicht eine Nacht, sondern das jede Nacht. Und diese Frauen stehen trotzdem, in Anführungsstrichen, ihren Mann im Unternehmen am anderen Tag. Ja. So, dann ist es, kann es sein, dass die Frau sagt, hey, ich habe Verdauungsbeschwerden. 80% der Reizdarmpatienten sind weiblich. Und in der Lebensmitte verändert sich durch den Rückgang der Hormone die Darmflora. Die verändert sich so krass, dass das eben auch dazu führen kann, dass das auch eine Ursache von Reizdarm ist, zum Beispiel. Also habe ich damit schon zu tun mit der Verdauung. Dann haben die vielleicht Schulter. Frozen Shoulder, diese eingefrorene Schulter, wird auch mit dem Rückgang der Hormone in Verbindung gebracht. Können auch Männer bekommen, aber Frauen in den Wechseljahren überproportional. Und so summiert sich das, aber es ist eben nicht die eine Sache, die man hat, sondern der weiß gar nicht, wo er ansetzen soll. Und Mediziner, Allgemeinmediziner bekommen eine 45-minütige Vorlesungsstunde über Hormone von der ersten Periode bis zu den Wechseljahren. Und wenn die sich nicht selber weiterbilden, die Deutsche Menopausegesellschaft macht hervorragende Weiterbildung. Das machen auch einige Hausärzte, aber noch zu wenig. Dann lernen sie mit ihren Patienten oder sie tun das eben nicht.
Oder auch nicht.
Frauen werden überproportional Psychopharmaka verschrieben. Ja, so, und man wird dann schnell in diese Psycho-Ecke als Frau abgedrängt, weil man darüber eben nichts weiß. Und dann denkt man ja irgendwann, jetzt bin ich mit meinem Repertoire am Ende. Dann die Frau ist ein bisschen mental, so. Und das ist es meistens aber nicht, ja. Und da hilft eine bessere Ausbildung. Und die Deutsche Menopausegesellschaft hat Zulauf. Die haben jetzt über 3.500 Mitglieder und darunter sind auch Hausärzte und Hausärzte, aber noch viel zu wenig.
Also das wäre der große Block Aufklärung, weil eben die Hausärztinnen und Ärzte das so auch nicht mitleisten bei den typischen Kontrollen. Also da sind wir jetzt beim Unternehmen und jetzt geht's weiter. Was kann der Arbeitgeber noch tun?
Genau, dann die Führungskräfte auch sensibilisieren für das Thema, denn die haben dann ja mit diesen Mitarbeiterinnen zu tun und die merken Veränderungen. Und also es kann so ganz platt sein, ich habe ein Teammeeting und meine Mitarbeiterin um die 50 hat sichtbar eine Hitzewallung. Und normalerweise würde man das nicht ansprechen, weil man ja denkt, da lasse ich die Frau jetzt mal mit alleine so, aber man kann eben da was tun, indem man empathisch reagiert und sagt, hey, man bittet zum Gespräch im Nachgang, sagt, hey, Folgendes ist mir aufgefallen. Nur wenn ich als Führungskraft überhaupt nichts über die Wechseljahre gelernt habe, wie soll ich denn darüber sprechen? Und wir wissen aus Großbritannien, dass schon ein halbstündiges Training online für Führungskräfte über die Wechseljahre dazu führt, dass die sich besser aufgeklärt fühlen über die Wechseljahre und sicherer im Umgang, wenn sie es ansprechen sollten. Und deshalb haben wir von Nobody Told Me so ein Training entwickelt. Ja, 30 Minuten online kann man dann irgendwann machen und wird dadurch sicherer im Umgang mit den Wechseljahren. Es kann auch sein, ich erlebe meine Mitarbeiterin auf einmal, die ist gereizter als sonst im Umgang, dass sich schon Kolleginnen und Kollegen beschwert haben, was ist mit der los? Und so, und man muss sich eben vorstellen, ja, die hat vielleicht das letzte Jahr einfach nicht geschlafen, so richtig gut. Und da ist dann die Frage, auch im Mittelstand gibt es vielleicht eine Art betriebsärztlichen Dienst, den man in Anspruch nimmt. Kann man sagen, hey, wir wollen, dass du gut arbeiten kannst. Wir haben hier Betriebsärzte. Auch da hilft diesen Frauen eine halbstündige Aufklärung mit einer Gynäkologin, weil normalerweise hat eine Gynäkologin für eine Frau in den Wechseljahren 7 Minuten pro Quartal, wenn sie Kassenpatientin ist. In diesen 7 Minuten ist die Frau noch nicht mal durch zu beschreiben, was sie alles hat, ja, wenn sie denn betroffen ist. Wir müssen immer wissen, Die Frauen, die nicht betroffen sind, die sind auch nicht vom Arbeitsausfall betroffen. Es sind vor allem die Frauen, die zu spät mit ihren Symptomen zur Ärztin gehen oder wo die Ärztin zu spät die Symptome als Wechseljahre erkennt. Diese Frauen fallen dann länger aus. Und das sehen wir in Norwegen. Da gibt es sehr gute Daten vom Arbeitsmarkt, weil wir anhand der Sozialversicherungsnummer die Entwicklung der Gehälter sehen können und aber auch die Krankenakte anonymisiert und aggregiert natürlich. Für den deutschen Datenschutz ein Graus, aber für uns super, weil wir sehen, dort gibt es einen Einkommensverlust von über 5%, wo diese Frauen eben zu spät das diagnostiziert bekommen oder auch insgesamt zu spät zur Ärztin gehen. Und das sind vor allem Frauen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Ich denke hier an Kassiererinnen, ich denke an Frauen hier Sicherheitspersonal in Flughäfen. Alle Niedriglohnjobs, die werden auch vom medizinischen System schlechter behandelt. Das wissen wir auch. So, wenn diese Frauen sensibilisiert werden für die Wechseljahre, gehen sie schneller zur Ärztin und sagen, nee, nee, also das ist jetzt wahrscheinlich sind sie Wechseljahre. Und die Ärzte werden besser ausgebildet. Das ist das nächste Thema, was wir brauchen. Dann haben wir diesen langen Arbeitsausfall nicht. Dann haben wir keine Reha-Aufenthalte, weil die Reha-Kliniken sind voll mit Frauen in der Lebensmitte. Und da könnte es sein, dass wenn wir alle besser aufgeklärt sind, dass wir weniger Reha-Aufenthalte brauchen, weil es gar nicht erst dazu kommt, dass man sagt, wir ziehen dich jetzt mal raus und bauen dich wieder auf.
Einige Unternehmen bieten ja auch, da braucht man ein bisschen Platz für, Dinge wie Yoga an, Ernährungsberatung. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, folgere ich, das würde auch dann helfen.
Ja, also das ist eben interessant. Keine Frau erlebt die Wechseljahre gleich. Das ist wie unser Fingerabdruck, weil da kommt noch ein Faktor dazu und es geht nicht darum, die Frauen darzustellen als das leidende Geschlecht, aber durch unsere hormonellen Schwankungen, die wir monatlich haben und dann eben Wechseljahren, wo es aufhört, kommen damit mögliche Erkrankungen bei uns zustande, die eben bei den Männern eben einfach nicht haben. Diese Ebene der Hormone haben die nicht. Und Frauen haben noch was anderes deutlich häufiger. 8% der Bevölkerung haben eine Autoimmunerkrankung, zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion. 78% davon sind weiblich. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion werden diese Frauen dann hormonell gut eingestellt und so, aber das ist ja auch schon eine Ebene, wo Frauen stärker betroffen sind und eben mit ihrer die Krankheit managen müssen. Und deshalb braucht es an der Stelle eben eine größere Sensibilisierung insgesamt.
Du hast gerade schon so auch nördliche Länder erwähnt. Wir sind ja nicht die einzigen auf der Welt hier in Deutschland. Und es gibt ja auch Länder, wo man mal hinschauen kann, gerade auch bei dem Thema, über das wir hier sprechen, was da besser läuft. Ich habe zum Beispiel in Deutschland die Ahnung, entweder bist du hier krankgeschrieben, also krank ist ja nochmal was anderes als arbeitsunfähig, bist arbeitsunfähig geschrieben und ganz raus. Oder du bist irgendwie 100% da und musst auch 100% performant sein. Dazwischen gibt es so gefühlt nichts. Ist das wirklich ratsam? Ist das klug? Ist das ehrlicherweise auch das, was in vielen Berufen mag das auch so sein, ne? Du hast ein paar gerade genannt, da würde ich auch mitgehen, Sicherheit und so weiter, ganz oder gar nicht, klar. Aber gibt es nicht auch viele Berufe, wo das, was man Teilzeitkrank nennt im Norden Europas, vielleicht auch zutreffen könnte? Und ist das, also krank, du hast hier Wechseljahre, heißt nicht krank, ich weiß, aber diese Idee dahinter, zu sagen, Mensch, ich bin im Homeoffice mal 50% da, besser als nix, vielleicht auch was?
Eigentlich wissen Personalverantwortlich, dass wir nicht immer auf diesem ultra hohen Leistungsniveau arbeiten können. Es gibt ja immer Phasen im Leben, sei es, weil wir mental beeinträchtigt sind, sei es, weil wir mit Trauer, also mit unvorhergesehenen Ereignissen zu tun haben. Also ich habe vor hier Führungskräften vom Jobcenter gesprochen und die sagen, na, das wissen wir. Wir erwarten ja nicht, dass immer 100% geleistet werden, weil so ist das Leben nicht. Wir kommen ja als ganzer Mensch in die Arbeit. Wir legen ja nicht die Wechseljahre zu Hause ab oder die Trauer. Und da gibt es Phasen, wo man mal nicht so performant ist. Ich habe ein Beispiel, wo ich denke, ey, da könnte man flexibler damit umgehen. Ich habe auch vor Polizistinnen gesprochen. Das ist ja eine Ländersache. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber in Hessen ist es so, du darfst als Polizistin Teilzeit arbeiten, bis dein jüngstes Kind 18 Jahre alt ist. Danach musst du auf Vollzeit gehen und nur in sehr begründeten Ausnahmefällen darfst du in Teilzeit gehen. Die arbeiten ja auch noch im Schichtdienst. Diesen Frauen, manchen Frauen würde es total helfen, wenn sie in Teilzeit gehen dürften. Und da verstehe ich die Unflexibilität des Systems nicht. Das heißt, die Frau, so wird sie mehr krank sein. Sie wird mehr krank sein, wenn sie Vollzeit wieder arbeiten muss und betroffen ist von den Wechseljahren. Gebe ich ihr die Möglichkeit, flexibler ihre Arbeit zu gestalten, wird sie weniger ausfallen. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland ja viel eine hohe Flexibilität, ne? Auch dank Corona muss man an der Stelle sagen, dass viel mehr Flexibilität, aber in bestimmten Lohn- oder Jobgruppen eben dann doch nicht, ne? Da gibt es nur ganz oder gar nicht. Und da ja, braucht es Arbeitgeber, die sagen, ey, die Frauen wollen ja Gutes leisten. Die suchen sich ja nicht aus, in den Wechseljahren zu sein und beeinträchtigt zu sein. Eher zu gucken als Arbeitgeber, ey, was brauchst du, damit du hier gut arbeiten kannst? Wir versuchen, das hinzukriegen. Na, und ich finde, dass viele Arbeitgeber da ja auch sehr bemüht sind. Gerade weil der Fachkräftemangel ja da ist.
Das ist ein Faktor. Siehst du die Enttabuisierung des Themas auch ein bisschen? Jetzt haben ja auch viele internationale, bekannte Schauspielerinnen, vor allem Jennifer Aniston, glaube ich, Halle Berry und so weiter, mit dem Thema sozusagen für Öffentlichkeit gesorgt. Siehst du da eine Enttabuisierung?
Wir sehen, wann immer eine Schauspielerin sich outet mit den Wechseljahren und dazu steht und darüber berichtet, dass wir insgesamt eine höhere Aufmerksamkeit auf dem Thema haben. Also die Google-Suchen nebenzu zum Thema Wechseljahre, ja. Das hilft. Es hilft, wenn sich berühmte Persönlichkeiten dazu äußern. Und es hätte uns sicher geholfen, wenn Angela Merkel mal vor laufender Kamera eine Hitzewallung gehabt hätte. Dann hätten wir alle drüber geredet. Nicht schön für Angela Merkel, aber schön, weil es so das Thema normalisiert. Mir geht es gar nicht um Enttabuisierung, mir geht es um Normalisierung. Das ist was ganz Normales. Die Hälfte der Menschheit erlebt die Wechseljahre. Nichts darüber zu wissen, ist unklug. Aus wirtschaftlicher Sicht und für die Frauen natürlich auch aus persönlicher Sicht, weil das die Lebensqualität beeinträchtigen kann. Wir haben mittlerweile heute gute Podcasts dazu, wir haben gute Bücher. Also ich habe vorhin von den drei Ebenen der Verantwortung geredet. Die Frauen, die Mitarbeiterinnen selber sind natürlich auch in der Eigenverantwortung, ja, sich gut gesund zu erhalten. Und da gibt es mittlerweile sehr gute Podcasts und Bücher, Online-Seiten, die Deutsche Menopause-Gesellschaft macht, gratis, ganz tolle Webinare zu verschiedenen Themen der Wechseljahre. Allein das könnten Arbeitgeber sagen und sagen, darauf verweisen, hey, es gibt hier tolle Webinare. Einfach nur mal sagen, die gibt es, ja. Und dann kann man sich immer noch selber aussuchen, ob man sich das anhört oder nicht. Das kostet die Arbeitgeber eine E-Mail.
Zum Abschluss vielleicht noch, apropos Angela Merkel, nicht ihr Ding, aber die Union, muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Das war im Oktober 24, da war sie noch nicht in der Regierung, muss man davor zusagen, da war doch Ampel dran, hat damals die nationale Menopausenstrategie, Zitat, gefordert. Was ist heute daraus geworden,
Ja.
verbunden mit der Frage, ist die Politik so richtig wach auf dem Thema?
Wer wach ist, war vor allem Dorobert, die ja heute unsere Forschungsministerin ist. Und sie hat sich das einfach angehört. Und das ist entstanden an einem Abend in Berlin. Miriam Stein, auch Menopausenaktivistin, so wie ich. Ja, also haben das Thema adressiert. Und dann gab es einen ersten parlamentarischen Abend, den wir organisiert haben. Es gibt wir, das sind eine Organisation, loser Bund von Experten im Bereich Wechseljahre. Wir sind 9 Millionen. Gibt eine Webseite dazu auch, wo man sehen kann, wer das ist. Und da daraus sind parlamentarische Abende entstanden. Und so hat die Union das dann insgesamt mit reingenommen ins Programm. Und was daraus geworden ist, im November oder wo war es jetzt, sind 10 Millionen Forschungsgelder ich meine, Bundesgesundheitsministerium freigegeben worden für Erforschung der Wechseljahre, Frauengesundheit, insgesamt aber mit Fokus auf Wechseljahre. Es gibt seit Oktober letzten Jahres ein eigenes Referat Frauengesundheit im Forschungsministerium. Und in Bayern gibt es auch eine ganz tolle Initiative. Dort wird geforscht, ob ein halbstündiges oder einstündiges Gespräch mit einer Frau in den Wechseljahren hilft, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, ihre Gesundheit zu verbessern, weil oft reicht eben diese eine Stunde, diese Frau gut aufgeklärt wird, versus der 7 Minuten in der kassenärztlichen gynäkologischen Praxis, um ihr zu sagen, hey, das sind deine Optionen, denn jede Frau, hatte ich vorhin nicht weiter ausgeführt, geht da anders ran. Die einen machen eben Yoga, die anderen stellen ihre Ernährung um. Ich bin Ökotrophologin, das ist ein sehr wirksamer Hebel. Wir ernähren uns in Deutschland nicht gut genug, muss man sagen, ja. Kartoffeln, Nudeln, Reis, das sind alles keine guten Optionen, um gesund älter zu werden. So deshalb, Ernährung ist ein großer Hebel, aber natürlich auch Bewegung, Sport, das sind immer die üblichen Dinge. Sich bewegen, gut schlafen, sich gut ernähren, Stress reduzieren. Habe ich noch eins vergessen? Das sind so die Sachen, aber die gelten grundsätzlich, aber in den Wechseljahren insbesondere. So, und da hat die Politik zumindest jetzt ihr Versprechen eingelöst, etwas zu tun. Reichen 10 Millionen noch lange nicht, aber es ist ein Anfang. In England müssen alle Medizinerinnen und Mediziner, die fertig sind mit dem Studium, ein Extracurriculum Frauengesundheit absolvieren. Na, da sind auch Themen wie Endometriose, Adenomyose, PCO-Syndrom, solche Dinge sind da drin, aber eben auch die Wechseljahre. Und da müssen wir in Deutschland noch hinkommen. Und in England sind die Wechseljahre Teil des Curriculums der Schulen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler lernen dort etwas über die Wechseljahre. Ganz normal. Und das haben wir in Deutschland noch nicht, aber wir sind zumindest einen kleinen Schritt weiter. Und natürlich, last not least, müssen Ärzte und Ärzte besser bezahlt werden, denn warum haben die nur 7 Minuten Zeit? Die bekommen 16,89 € für diese 7 Minuten. So, damit kann man eine kassenärztliche Praxis natürlich nicht führen. Also wenn man sich mehr Zeit nimmt, kriegt man das nicht bezahlt als Ärztin oder Arzt. Und da ist das Problem eben auch.
Dankeschön, Susanne. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, viele andere Hörerinnen und Hörer auch. Und wir gehen und bleiben da dran. Dankeschön.
Super, danke, Thorsten.
Und auch Ihnen an den Kopfhörern sozusagen. Vielen Dank. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.